Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen VD-Podcast-Folge. Wir alle merken es, der Heimweg vom Büro, der Einkauf am Abend oder auch noch eine entspannte Radtour, alles jetzt wieder im Stockdunkeln. Das kann verunsichern, muss es aber nicht, denn dafür habe ich heute einen Experten an Bord. Wie wir sicher, gut sichtbar und entspannt unterwegs bleiben, darüber spreche ich heute mit Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. Gunnar ist seit Jahrzehnten auf dem Rad unterwegs, Sommer wie Winter, Tag und Nacht. Schön, dass ich dich mal wieder hier in unserem Podcast begrüßen darf, Gunnar.
Ja, hallo Anna, ich freue mich total.
Ja, letztes Mal, als wir uns gesprochen haben, warst du ja gerade aufgebrochen zu deiner Workpacking-Tour, also Radreise und Arbeiten kombiniert. Wie geht's dir denn jetzt? Was ist gerade dein aktueller Stand?
Ja, Gott, das ist so lange her gefühlt. Also wir haben jetzt 25 und ich war 23 unterwegs. Das fühlt sich schon an wie aus einem anderen Leben. Ich bin nach wie vor glücklich sesshaft, wenn auch viel irgendwie zu kleinen Reisen unterwegs. Und muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, in keiner Zeit meines Lebens so intensiv die Jahreszeiten erlebt wie auf der Workpacking-Tour, womit wir ja auch beim Thema sind. Der Herbst, der hat mich dann natürlich 24/7 erreicht. Jetzt bin ich ab und zu in vier Wänden mit einem Dach und einem Lichtschalter. Da ist man ein bisschen entkoppelter, aber spätestens wenn man aufs Rad steigt, ist es natürlich so, dass man es mitbekommt, welche Jahreszeit ist.
Also warst du da auch mal im Dunkeln unterwegs?
Ja klar, also letztlich, der Tag wird ja immer kürzer dann war es wirklich oft so, dass ich im Dunkeln los bin und erst im Dunkeln irgendwo abends angekommen bin und zwischendurch halt, wie jeder andere auch, ein paar Stunden Helligkeit hatte. Ich finde aber, das ist aus radfahrenden Perspektive viel angenehmer geworden, als es das vor ein paar Jahren noch war.
Spielst du da auf die Gadgets und die Dinge, die man tun kann, um es komfortabler zu machen, an?
Ja, und auch einfach, um es heller zu haben. Also es ist einfach so brutal, was da technologisch passiert ist. Es war quasi nie so einfach, in Anführungsstrichen käuflich, wie heute, sicher und sichtbar unterwegs zu sein.
Bevor wir da noch einsteigen, würde mich noch interessieren, ob du schon mal eine Situation hattest, wo du dann im Dunkeln losgefahren bist und dann gedacht hast oder unterwegs warst und dir dachtest, oh, naja, jetzt vielleicht doch ein bisschen blöd oder hätte ich doch mal früher irgendwie meine Unterkunft haben sollen oder gab es da nie irgendwas? Bist du immer voll safe unterwegs?
Also auf der Workpacking-Tour war ich wirklich immer safe unterwegs, weil ich natürlich wirklich meinen ganzen Hausstand inklusive irgendwie Dinge für kleine Reparaturen dabei hatte. Und ich hatte in der Tat einmal am Rücklicht so einen Kabelriss, den ich dann im Halbdunkeln, im Lichtschein der Laterne repariert habe, hatte aber auch alles dafür dabei. Ansonsten glaube ich, dass es keine Radfahrenden gibt, die nicht irgendwie so eine hell-dunkel Grauzonen-Legalitätsgeschichte und Vernunftsgeschichte erlebt haben. Das irgendwie gehört es ein bisschen dazu. Natürlich sollte man es auf keinen Fall drauf anlegen. Ich hatte es gerade erst am Samstag, war ich noch abends, weil es so aller Orten gesagt wurde, es wäre der letzte schöne Sommertag. Bin ich noch mal abends raus und habe was zu einem Kumpel zurückgebracht, was ich mir geliehen hatte. Hatte mir schon mal so für sicherheitshalber ein Rücklicht, zumindest ein Akku-Rücklicht eingepackt, schnell ans Mountainbike. Und muss schon sagen, das war auf letzter Rille. Also hätte ich einen Platten gehabt, dann
wäre
es knifflig geworden. So war es war's okay, aber nicht brisant, sage ich mal, und auch nicht elegant.
Ja, und was sind denn da so deine liebsten Gadgets jetzt so gerade beim Thema Licht? Was würdest du da immer dabei haben und empfehlen?
Na, ich würde vor den Gadgets erstmal das Wort Gesetz ganz, ganz plakativ einstreuen. Und dann bin ich auch wieder bei der Lobeshymne auf den Ist-Zustand gerade. Also wir haben vor 10 Jahren nicht, aber um die Jahrtausendwende hatten wir irgendwie nur Halogenbeleuchtung. Es gab eigentlich nur für zu sehr elitären Tarifen einen Nabendynamo und der Gesetzgeber hat Akkubeleuchtung, ich verkürze es jetzt mal, faktisch ausgeschlossen. So, heute habe ich LED-Beleuchtung und kann mit einem Nabendynamo zusammen da 100, 120 Lux rauskitzeln und darf auch Akkubeleuchtung nutzen, die noch mal in größeren Sphären unterwegs ist. Und auch am E-Bike habe ich Beleuchtungen, die Motorrad- oder Auto-ähnlich sind. Das heißt, wenn ich mal das große Wort benutzen darf, der Radfahrer, die nächtlich Radfahrenden haben sich technisch emanzipiert. Also das, was wir da an Beleuchtung haben, ist auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes zu den motorisierten Verkehrsteilnehmern. Also so dieses, ich habe Licht, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich gesehen werde und ich möchte legal unterwegs sein. Das war, früher ließ sich diese Gleichung eigentlich nicht auflösen. Entweder man hatte nur so Positionsleuchten, die waren dann aber legal, oder man hat sich irgendeine wirkliche Schießbude ans Rad gebaut, aber die war eigentlich nicht erlaubt. So, und das ist seit der Einführung der LED-Beleuchtung und ein paar Veränderungen in der Gesetzgebung, also seit 10, 15 Jahren ist das vom Tisch. Ich kann super hell und damit sichtbar und sehend unterwegs sein, das gleiche legal. Das ist erstmal toll und das sollte ich auch tun. Im eigenen Interesse. Also ich sollte mich eher am oberen Ende dessen bewegen, als zu sagen, ah, wie kann ich denn auf dem billigsten Wege so halbwegs legal sein? Weil das, was der Gesetzgeber als Untergrenze vorschreibt, das ist immer noch erstaunlich funzelig. So, aber er zieht zumindest, es gibt keine gläserne Decke mehr nach oben, wo man gegenstößt und sagt, wenn ich jetzt heller will, dann ist halt nicht legal. So, das würde ich schon ausschöpfen, inklusive der Reflektoren, die der Gesetzgeber vorschreibt, damit ich erstmal legal unterwegs bin. Das ist ja erstmal ein bisschen egal, bis was passiert. Weil wenn was passiert im Dunkeln, dann wird halt geguckt, waren da alle Reflektoren, war das alles konform oder eben nicht. Und wenn es das nicht war, dann habe ich im wahrsten Sinne des Wortes ein Problem. So, und im nächsten Schritt finde ich es wichtig, an mein Rücklicht zu denken. Also es klingt so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sagt, ja vorne, da will ich ja viel sehen. Nee, vorne habe ich meine Augen noch. Also vorne kann ich irgendwie, neben der Technik habe ich noch meine Augen mit gesundem Menschenverstand, und wenn ich von vorne den 38-Tonner anrollen sehe, dann kann ich immer noch mit eigenem Menschenverstand was tun. Bremsen, was auch immer, auf dem Bürgersteig ausweichen, die Straßenseite wechseln, egal. Hinten muss ich mich darauf verlassen, dass mein Rücklicht diese Aufgabe zu 100% alleine erledigt. So, ich kann mich ja nicht alle 2 Meter umblicken, ja, kommt da von hinten was. Vielleicht auch jemand, der unzureichend beleuchtet ist und mich deshalb nicht richtig sehen kann. So, das heißt, ich würde mein Budget immer maximal ins Rücklicht, also salopp gesagt, das teuerste Rücklicht, das beste Rücklicht, das ich kriegen kann, und dann on top vorne so viel Licht, wie noch in mein Budget passt, um es mal so ein bisschen zuzuspitzen. Wir haben das, was der Gesetzgeber am Rad vorschreibt, also die StVO, die StVCO, das kreist mit diesem berühmten K-Zeichen an der Beleuchtung, das kreist immer um das, was am Fahrrad montiert ist. Dort darf ich zum Beispiel keine blinkenden Sachen haben. So, außer jetzt neuen Blinker, aber das lassen wir mal vor. Also diese roten, schön aufleuchtenden, blurrenden Lichter sind in Deutschland verboten. Die Welt sieht am Körper anders aus. Oder an der Bekleidung oder auch am Rucksack oder auch am Helm. Da darf ich durchaus blinkende Sachen haben. Da darf ich auch großflächig reflektierende Sachen haben, die nicht freigegeben sind. Da kann man aus meiner Sicht beliebig aufrüsten. Das hat stilistische Grenzen, das hat finanzielle Grenzen, das hat vielleicht auch, ich sag mal, philosophische oder Persönlichkeitsgrenzen, wo man sich einfach sagt, will ich aussehen wie die Straßenmeisterei oder wie eine Weihnachtsbaumbeleuchtung? Ja, nein. Da sagt der eine, nee, will ich nicht irgendwie. Der andere sagt, nee, mehr hilft mehr.
Ja, das ist das Gute ja vielleicht, dass es auch echt verschiedene Angebote gibt. Also du kannst ja wirklich in quietschgelb rumfahren und noch zusätzlich die Reflektoren haben oder irgendwie schwarze Teile mit nur den Reflektoren oder ja, ganz komplett in blinkend. Das ist ja ganz gut, dass es da wenigstens ein Angebot gibt und man dann gucken kann, was irgendwie einem gefällt.
Ja, ich finde auch das ist eine Bereicherung unserer Zeit. Vor ein paar Jahren hatte ich eigentlich nur so diese Straßenmeisterei als Option. Das sah so und dann, ich will jetzt nicht in dieses Victim-Blaming-Diskussion reinkommen, ein bisschen ist die aber hier auch durchaus angebracht zu sagen, warum sollen sich die schwachen Verkehrsteilnehmer vor Starken schützen müssen, warum bremsen wir nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Starken ein? Machen wir die Diskussion mal nicht auf an der Stelle, weil letzten Endes, wenn du auf der Piste bist, wenn ich auf der Piste bin, dann ist mir der große gesellschaftliche Diskurs ein bisschen egal. Dann ist mir die Hauptsache, dass ich heile wieder zu Hause ankomme und zurückkomme. So, und ob ich dafür ganz viel reflektierendes Material meine zu brauchen oder nicht, soll jede selbst entscheiden. Schön ist, dass das eben nicht mehr mit so einer stilistischen Grundsatzentscheidung einhergeht. Ich kann cool, schwarz, dezent unterwegs sein und bin im Scheinwerferlicht anderer Verkehrsteilnehmenden dann abends trotzdem hell erleuchtet und ich kann das Ganze kunterbunt in Neon haben oder eben dezent. Und das finde ich ganz gut, dass das keine, ich sag mal, keine Modefrage mehr ist, sondern eine Frage, wie sicher will ich unterwegs sein.
Bist du da so der Typ, der dann so mit kleinen Dingen auch arbeitet? Also am Helm nochmal so ein Helmding drüber mit Reflektoren oder Gamaschen oder es gibt ja auch so für die Fesseln Fuß und Hände. Oder sagst du, mir persönlich reicht jetzt eine gute Jacke und vielleicht an der Tasche noch was. Wie bist du da unterwegs?
Also ich bin definitiv nicht Fraktion Straßenmeisterei. Also ich bin keine Gelbweste, ohne jetzt den politischen Begriff da. Das mag ich nicht. Das mache ich nur in den Ländern, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, bei Rennen in Frankreich oder so. Weil ich so diese, ich will mich nicht hässlich machen müssen, weil ich sonst nicht gesehen werde. So, ich bin aber auch die Fraktion, die meist mit, also ich spare nicht bei Beleuchtung, um es dezent zu formulieren. Da habe ich salopp gesagt, einen einfachen Geschmack, da kaufe ich das Beste, das Hellste, das irgendwie. Das heißt, ich habe so eine hohe Grundhelligkeit, sage ich mal, am Rad. So, wenn es die Reifen mit Reflektoren an den Seiten, also mit Reflektorringen gibt, habe ich das. Habe ich Taschen am Rad, haben die meist auch schon ein paar Reflektoren. Das heißt, der Helm hat gerne auch mal ein kleines Rücklicht hinten drin und auch ein paar Reflektoren. Da habe ich schon eine sehr hohe Grundsichtbarkeit drin. Was ich noch ganz angenehm finde, ist sind Arm und Bein, also an den Fesseln so Bänder. Da habe ich mir ein paar selber genäht, die einfach nur Reflektor sind. Gar kein Schnickschnack, irgendwie kein Stoff, kein irgendwie, sondern purer Reflektor. Die rotieren an den Fußfesseln wunderschön mit und sorgen richtig für Licht. Und an den Armen ist das auch ganz praktisch, wenn man mal ein Handzeichen gibt oder so, dass man da gut sichtbar ist.
Total, weil dann erkennt man auch so den Mensch an sich, weil sonst ist man immer nur so ein schwarzer Klecks auf dem Fahrrad. Und wenn das Fahrrad leuchtet, gut, aber so der ganze Mensch ist dann irgendwie so ein schwarzes Loch.
Und ansonsten freue ich mich, wenn Bekleidung Reflektoren hat. Also so Überschuhe, so diese ganzen Winter-Dunkel-Regenklamotten, sage ich mal, die man so üblicherweise anzieht, wenn es nässer, wenn es kälter wird. Wenn die auch, finde ich ganz schlau, wenn die Reflektoren haben. So, an der Sommerhose muss das jetzt nicht sein, weil die wird in der Regel auch tags und irgendwie bei warmen Temperaturen angezogen. Aber das, was man so drüber zieht oder was einen vor Regen schützt, das darf dann auch Reflektoren haben, klar. Und dann auch je mehr, je besser. Aber ich bin eher die Fraktion schwarzes Kleidungsstück mit Reflektoren als Neongelb. Ja.
Wo lauern denn deiner Meinung nach jetzt im Stadt- oder auch Landverkehr die meisten Gefahren in der Dunkelheit? Wo sollte man da das bisschen auf dem Schirm haben?
Also wenn ich alleine fahre, dann ist die Gefahr ja nur auf mich beschränkt. So. Dann muss ich ja nur sehen, dass ich alles sehe und rechtzeitig zum Bremsen komme. Die Gefahr besteht dann oft im Miteinander oder Disclaimer vorneweg. Als mich zügig bewegender Radfahrer bin ich in der Hierarchie natürlich auch erstmal nach unten verantwortlich gegenüber Fußgängern, gegenüber anderen, die langsamer und in Anführungsstrichen schwächer sind. Da müssen wir Radfahrenden uns auch immer wieder an die eigene Nase packen, dass wir da nicht irgendwie mit Warp 2 über den Radweg hacken, wenn das gemischt ist mit dem Fußgängerweg und da vielleicht gerade eine Kindergartengruppe irgendwie auf dem Weg, wo auch immer hin ist. So, da müssen wir auch aufpassen, dass wir selber keine Täterinnen werden in dem Diskurs. So, und wenn ich in der Hackordnung oder in der Kräfteordnung nach oben gucke, was das Gefahrenpotenzial angeht, dann muss ich natürlich sehen, dass ich von Autos, von Autofahrenden, von Motorradfahrenden gesehen werde. Und für Dynamo-Beleuchtung ist es ja ganz gut. Die haben ja meist mittlerweile eine Sensorik. Die schalten sich einfach von alleine an, wenn man sie braucht. Da laufe ich auch nicht Gefahr, dass so die eigenen Augen sich so dran gewöhnen und man sagt, ah, brauche ich noch nicht, ist ja noch nicht so dunkel. Sondern die Dinger sind da untrüglich. Wenn der Sensor sagt, es ist dunkel, dann macht er das Licht an. Dem würde ich auch immer, also da würde ich nicht manuell nachsteuern und sagen, oh, ist noch nicht so dunkel, kann ich noch auslassen. So, das heißt, frühzeitig illuminiert unterwegs sein, ausreichend, ist, glaube ich, ganz schlau. Ich finde es immer, wenn Witterungsbedingungen, wenn Temperaturen, wenn irgendwie Dinge anders sind als Ruhe, hilft immer. Also vielleicht sich selber in so einer Übergangsphase sagen, oh komm, ich fahre mal 5 Minuten früher los, irgendwie jetzt fängt der Herbst an. Weil meine Aufmerksamkeit natürlich nicht nur der Helligkeit, die gilt auch dem Boden. Da kann Laub sein, da kann irgendwas sein, was Traktion verändert. Da muss ich darauf achten. Dann ist vielleicht mal die erste Nebelschwade und es ist kalt und ich bin noch nicht so ganz beweglich. Und also da kommen ja viele Faktoren zusammen. Und ich muss immer sicherstellen, dass ich genug Konzentration für den Restverkehr habe. Und wenn ich dann nicht so auf Tempo gucken muss, sondern einfach mal ein bisschen gelassener das angehen kann, das ist gut, wenn ich mal nicht sprinten muss über die Ampel, weil ich sonst irgendwie zu spät ins Büro komme, sondern 5 Minuten früher losfahren, ist 5 Minuten in der Regel bestens investierte Zeit in entspannt ankommen, statt gar nicht ankommen. So, und ansonsten, das, was mit einem selber ist, gilt halt für die anderen auch. Die Autofahrenden müssen sich genauso an das Wetter gewöhnen, die müssen genauso an die Sicht sich gewöhnen und die sind genauso oft auch mit sich beschäftigt. So. Und ich finde es auch, und das ist auch wieder ein Aspekt, den man philosophisch hochjessen kann, ist, poche ich auf mein Recht oder nicht? Ich finde es, natürlich sind wir als Radfahrenden, gibt's da sowas wie eine strukturelle, wie eine systematische Gewalt gegen uns, dass unsere Rechte laufend beschnitten und in Frage gestellt werden. Ob ich das jetzt morgens im Nebel für die Menschheit ausfechten muss, weiß ich nicht, dann winke ich den 38-Tonner auch gern mal durch, selbst wenn er hier gerade hätte mir die Vorfahrt gewähren müssen. Ich glaube nicht, dass wir die Verantwortung im Einzelnen haben, diese Schlacht zu schlagen. Dafür gibt's Verbände, dafür gibt's Vereine und Institutionen, die das lautstark tun. Ich selber würde elastisch bleiben und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone. Und ich ist eine gute, wie sagt man, kontemplative Übung am Morgen, sowas wegzuatmen und sich nicht aufzuregen, aber am Leben zu bleiben. Ich weiß ganz genau, dass man dazu auch eine andere Position haben kann, dass Leute sagen, nee, das geht ja nicht, wir müssen hier echt als Radfahrer auf unsere... Ja, müssen wir, aber das bezahle ich irgendwie nicht mit meinem Leben. Insofern entspannt bleiben.
Hast du da irgendwie trotzdem so vielleicht Tipps, die du so ein bisschen anwendest? Also ich denke jetzt so auf der Landstraße, da muss man ja schon mal ein bisschen gucken, dass man auch Raum gibt. Weil wenn du da ganz rechts fährst und dann denken die meisten, oh ja, die kann ich doch noch mal ganz schnittig überholen. Da ist es vielleicht manchmal besser, irgendwie doch ein bisschen weiter sich den Platz zu machen, dass sie dann auch sich noch mal extra überlegen, ob sie dich jetzt überholen oder ob sie vielleicht irgendwie gucken. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Oder hast du da irgendwelche Verhaltensweisen, wo du sagst, ja.
Da sind wir ja mitten in diesem weiten Feld. Was ist das Recht und was ist das gelebte Recht? Also wir wissen es ja sehr gut, 1,50 Meter Seitenabstand in der Stadt, außerorts 2 Meter und jeder Radfahrende weiß, hey, ich bin ja froh, wenn da zur Hälfte eingehalten wird. Also numerisch als auch gemessen. Das heißt, das finde ich einen sehr schwierigen Punkt, wenn man sagt, hier, ich muss jetzt Verantwortung dafür übernehmen, dass ich überlebe, weil andere konstant sich nicht an Regeln halten. Und auch da, ja, ist anzukreiden und sollten wir in öffentlichen Diskussionen und aller Orten immer wieder laut drauf sprechen, dass die Polizei vielleicht nicht nur Blitzermarathons macht, sondern vielleicht auch mal Abstandsmarathons und das auch charged, weil das ist sehr gefährlich und vielleicht sollten wir in der Fahrschule für den Autoführerschein auch nochmal darauf pochen, dass man da auch mal 1 Stunde Radfahren sollte, damit man das erlebt. Können wir alles tun. Entscheidend ist, ich auf der Landstraße sollte diese Schlacht nicht schlagen. 2 Dinge. Das eine ist ganz pragmatisch gesprochen, eine leichte Amplitude, so eine leichte Wellenbewegung zu fahren, die muss vielleicht nur 10 Zentimeter so nach rechts und nach links sein. Da kriegen viele Autofahrende schon Angst um ihr Auto und wollen, ich sag's bewusst etwas schnippig, Und ich merke, dass wenn ich das tue, dass die Leute mit mehr Abstand überholen, weil sie mich nicht so einschätzen können. Und das andere, was du auch schon angeschnitten hast, was ich defensiv raumgreifend nennen würde, also schon zu sagen, ich fahre erstmal so weit auf der Straße, dass ich, falls mich jemand eng überholt habe, auf dem Asphalt noch ein bisschen Platz nach rechts habe, wo sich im Übrigen auch immer die Scherben und der Dreck ansammelt. Also es gibt gute Gründe, nicht ganz rechts zu fahren, aber sich da noch so ein bisschen Ausweichrichtung zu halten, finde ich auch erstmal einen ganz guten Vorschlag. Und vor einer irgendwie langgezogenen Linkskurve mit einer Kuppe, wo man selber gar nichts sieht und man merkt, wenn hinten schon jemand am Gas spielt, da mal einen Meter wirklich die Straße zuzumachen, weil man sich nicht sicher sein kann, ob der Autofahrende, das muss ich nicht gendern, glaube ich, der Autofahrer an der Stelle, ob der wirklich damit klarkommt, dass er jetzt nicht überholen kann, weil er den Gegenverkehr nicht einsehen kann, weil er nicht mit 2 Meter, also der würde ganz viele Gesetze und Sachen brechen und trotzdem erleben wir das ja oft genug. Und da mal bewusst die Tür zuzumachen und klar zu sagen, ey, hier jetzt gerade nicht, finde ich genauso legitim, so, nicht cool, aber legitim, ums eigene Überleben, wie ich aber auch die Kultur des Durchwinkens wichtig finde. Also, was ich auch öfter mache, ist mal eben auf dem Bürgersteig fahren, wenn der leer ist und ein 38-Tonner ist hinter mir und ich weiß, hey, der hat jetzt, die Jungs haben und Mädels haben Druck, ja, den eben durchzuwinken, den zu fahren, dann wieder auf die Straße runter. Das mache ich nicht, wenn da eine Kindergartengruppe spazieren geht. Aber wenn der Bürgersteig einsichtig leer ist, keiner kreuzenden, querenden Ausfahrten hat, also wenn ich sage, wenn ich da keinen gefährde, mich nicht gefährde, ja Gott, dann helfe ich doch dem Trucker. Ist doch super. So, und die bedanken sich auch, weil die das auch, nicht alle, aber immer wieder, weil die es dann auch zu würdigen wissen, sagen, oh, da hat jemand an mich gedacht, hat jetzt hier gerade mal für mich irgendwie so. Also so dieses Miteinander zu pflegen, und nicht nur drauf zu hauen, halte ich, glaube ich, auch für schlau.
Total. Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen, weil Dunkelheit oder dunkel bedeutet nicht immer nur dunkel, sondern meistens ist es ja dann noch irgendwie kalt und nass oder es regnet oder es Nebel, wenn der Winter da ist. Hast du da irgendwie spezielle Tipps jetzt, was Bremsen und vorausschauendes Fahren und so das Gefühl in verschiedenen Wetterbedingungen angeht?
Na, ich würde natürlich vorweg sagen, dein Fahrrad sollte ja immer in Topform sein. Die Bremsen gut eingebremst, eingestellt, irgendwie der Luftdruck sollte irgendwie zu deinem Gewicht, Fahrstil, Untergrund und sonst wie passen. Ich bin auch bei sportlichen Rädern durchaus ein Freund von Winter- und Sommerbereifung. Also das, was man beim Auto O bis O macht, mache ich bei meinen meisten Sportgeräten auch, dass ich einfach eine trockene, schnelle, leichte Sommerbereifung habe und im Winter was Robusteres, weil ich habe im Winter einfach auch nicht so viel Bock auf Platten. So bei Kälte im Nieselregen flickt sich's einfach oder wechselt sich's unangenehmer, repariert es sich unangenehmer als irgendwie in der Sonne im Sommer. Bis ein bisschen mehr Traktion mit ein bisschen pannensicher, ein bisschen breiter vielleicht, ein bisschen profilierter. Also das zu machen, finde ich relativ geschickt. Also das Rad sollte in Topform sein. Wenn man sehr sportliche Haltungen fährt, sollte man die im Winter vielleicht auch leicht anpassen, weil man schlicht mehr Klamotten hat und dann kann man nicht so tief runter und im Winter muskuläre Vorspannung, Körperwärme und sowas kommt man vielleicht auch nicht. Das heißt, ich kenne auch einige, die im Winter einfach den Lenker ein bisschen anheben, wenn man sonst im Sommer extrem sportlich unterwegs ist. Man muss sich bewusst sein, dass man seine Konzentration auf mehr Aspekte teilt und die alle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und darum Tempo rausnehmen, entspannt sein, vielleicht auch die Strecke anpassen. Das merken wir auch, der Gravelbike-Trend speist sich ja auch in Teilen genau mit diesem Umstand. Ich will vom motorisierten Verkehr weg. So, und das würde ich, solange der Boden das zulässt, würde ich auch immer praktizieren und sagen und immer empfehlen, sucht euch Strecken, wo ihr möglichst wenig Autokontakt habt, die trotzdem legal sind, die euch trotzdem irgendwie zügig von A nach B bringen, solange der Untergrund das zulässt. Natürlich macht es keinen Sinn, über den vereisten Feldweg zu fahren, wenn daneben eine geräumte Straße ist. Also das hat natürlich, da muss man die verschiedenen Interessenslagen gegeneinander abwägen. Aber ein etwas geländegängiges Rad zu haben, das ein bisschen matsch toleranter ist, finde ich auf jeden Fall schlauer als und damit ein bisschen autoferner unterwegs zu sein. Das hängt aber doch so ein bisschen davon ab, habe ich die Straßen vor Ort, habe ich die Zeit dafür, habe ich die Lust dafür, habe ich das Fahrrad dafür.
Bist du denn selbst jetzt auch im Schnee zum Beispiel unterwegs? Also würdest du da dir das zutrauen oder sagen, ja, kein Problem, ich habe so gutes Rad und ich fahre auch mit leichtem Schnee? Oder wo ist bei dir die Grenze, wo du sagst so, nee, also da steige ich dann auch lieber mal ab oder fahre gar nicht erst los?
Also ich bin bekennender Draußenfahrer. Also ich mache nichts mehr mit Rolle und irgendwie drin trainieren. Ich habe ein Fatbike, ich habe Spike-Bereifung. Also kältestenfalls war das mal in Norwegen minus 33,8 Grad beim Radfahren.
Oh Gott, ist er nicht festgefroren?
Ja, da passiert schon ein, ja, das ist dann schon wirklich. Also was ich damit sagen will, ist, eigentlich fahre ich immer, außer wenn der Schnee so hoch ist, dass man wirklich gar keinen Vortrieb mehr hat. Also es ist kein Fundamentalismus. Ich habe da auch Freude dran, weil das wäre auch, was ich nochmal wichtig finde, ist, wir hatten es am Anfang, wir sind so oft in Räumen, wir haben so oft Klimatisierung, wir wissen so oft gar nicht, was da draußen gerade irgendwie die Witterung, die Natur ist. Und ich finde, jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Und ja, natürlich, 2 Grad und Nieselregen irgendwie und Wind, kalter Wind dabei, das ist wirklich so diese 5. Jahreszeit, wo man echt nicht Rad fährt, nicht gerne. Aber wenn es oberhalb von 5 Grad ist, oberhalb von 8 Grad, dann ist ein Regen schon gar nicht mehr so schlimm. Und wenn es irgendwie -2, -3 hat und die Kälte anfängt trocken zu werden, dann ist die auch schon sehr, sehr gut auszuhalten. Und dann gibt's genug Radbekleidung, alpine Bekleidung, was man kombinieren kann, kann man Gefühl für entwickeln. Und die Natur riecht anders, die Natur schmeckt anders, der Wind fühlt sich anders an. Also da gibt's so viel zu entdecken, dass ich nur sagen kann, hey, lasst das Handy weg, geht raus, macht euch eine schöne Zeit in der Natur, nehmt euch eine Thermoskanne mit oder so einen heißen Tee habt unterwegs. Es muss ja nicht 200 Kilometer irgendwie Geballer sein, wie man das vielleicht im Sommer beim Radmarathon macht. Aber irgendwie mal eine Dreiviertelstunde draußen ein bisschen durch die Natur radeln. Und das, was ich noch ein absolut tollen Aspekt finde, wenn die Bäume die Blätter abgelegt haben, man kriegt Blicke in die Natur und nicht nur über Täler und im Großen, sondern auch im Kleinen, dass selbst Standardstrecken, die man kennt, komplett anders wirken auf einen. Und das ist toll. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Was, also jetzt gerade so im Winter bei Kälte, wie bist du denn da so jetzt bei minus 33 Grad? Wie warst du da ausgestattet? Bist du da so total auch Zwiebellook unterwegs? Oder bist du ein Fan von Merino-Wolle? Oder so der allgemeine Aufbau von deiner Ausrüstung?
Naja, das Zwiebelprinzip ist ja erstmal, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Du brauchst irgendwas am Körper nah, was die Feuchtigkeit möglichst schnell weiterleitet. Du brauchst irgendeine Isolationsschicht und du brauchst eine Protektionsschicht. Da kommst du ja nicht drum herum, ob nun manche Jacken zwei Sachen, Funktionen ineinander vereinen oder nicht. Das ist nicht zu diskutieren, wie viel Schichten du dann brauchst und wie dick die Isolationsschicht ist und wie ich sag mal, wie viel Wärme dein Körper produziert und ob du eher so ein Schwitzer bist oder nicht, das weißt du meistens selbst und dann weißt du auch, was du tun musst. Was ich feststellen kann, weil ich bin eher so ein Schwitzer, das heißt, ich habe eigentlich mal 1 bis 2 Schichten weniger an als das Umfeld von mir und ich muss aber im Winter dadurch extrem schnelles Kleidungsmanagement betreiben. Das heißt, ich finde im Winter Pausen nicht so cool. Also wenn ich einmal angefangen habe zu schwitzen, dann muss ich auch immer, wie bei so einem Feuer irgendwie, was man nur mit Zunder betreibt, dann muss halt immer nachlegen. Also wenn ich einmal ins Schwitzen gekommen bin, dann muss ich halt einfach weiter schwitzen, bis ich wieder zu Hause bin. So, das heißt, dann bin ich nicht mehr so ein Pausenfreund. Oder wenn ich Pausen mache, habe ich wirklich Ersatzklamotten mit und gehe sofort in einem Restaurant oder im Café sofort auf Toilette, ziehe mich komplett aus, ziehe eine neue körpernahe Schicht an, dann die anderen wieder drüber und habe dann irgendwie nasse Baselayer-Schicht, wie man sagt, die ich dann einfach mit nach Hause nehme. Also ich glaube, man muss dann schon so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wobei das ist jetzt auch schon so Radexpeditions-Nerd-Talk.
Wolltest du nur leicht anschneiden?
Es gibt noch so 2 Philosophien. Das eine ist eben, wie viel Kleidung ziehe ich an, wie schnell wechsle ich. Das andere ist ja aus der Not eine Tugend machen, diese sogenannten Vapor Barrier Liner. Das ist ja diese Idee, dass ich sage, okay, ich ziehe was ganz, ganz Dünnes körpernah an, mach dann hermetisch zu fürs Wasser, ja, und darüber eine Isolationsschicht mit der Idee, dass die Isolationsschicht nicht durch Körperwärme, also durch körperlichen Schweiß nass werden kann und damit ihre Kühlwirkung verliert. Man steht aber etwas salopp gesagt in seiner eigenen Suppe.
Weil nichts rausgeht dann praktisch, ja.
Die Feuchtigkeit geht nicht mehr raus. Das kennt man von Schlafsäcken bei Expeditionen, wenn man mehrere Tage irgendwie mit Downer unterwegs ist im Winter, dass die keine Feuchtigkeit kriegt. Das kann man bei Rad oder bei Bekleidung auch machen. Das ist eine Typfrage, ob man das mag und ob man das braucht. Aber das ist so die zweite Spielart, wenn es wirklich in die richtig kalten Regionen geht, das noch zu machen. Ich habe das alles so ein bisschen kombiniert, als wir da in Norwegen unterwegs waren. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich kann mir das heute nicht mehr so richtig vorstellen, wie wir das ist jetzt ein paar Jahre schon her. Ich weiß nicht, wie wir das damals gemacht haben, dass wir da heile rausgekommen sind.
Allein das Gesicht stelle ich mir, also wie schützt man da sein Gesicht?
Da gibt's so Masken auch für und sollte man auch nutzen. Also da.
Und die war komplett eigentlich dann.
Ja, ja, quasi. Da gucken nur noch die Augen und da sind die Wimpern sind dann auch schon irgendwie mit Eiströpfchen versehen. Das ist schon.
Ja, aber das friert doch auch, wenn du da dann reinatmest, das ist ja dann sofort gefroren.
Also schon die äußerste Schutzschicht war eine Sympertex-Jacke von VD. Und trotzdem hat die schon auf der Innenseite gefroren. Also die Luft, die Feuchtigkeit, die da ausgetrieben wurde, hat es quasi, die Luftfeuchtigkeit hat es nicht mehr bis aus der Jacke rausgeschafft, sondern war auf der, das ist, also.
Ja gut, das sind richtige Extreme. Ich hoffe nicht, dass es so weit ist, kommt, dass wir jetzt in Deutschland auch irgendwie so Winter haben mit 33 Grad minus und Sommer auch mit 40 Grad plus die Extreme immer zunimmt.
Also wir haben uns da ein bisschen verrannt. Ich würde jetzt mal so rum sagen, bis minus 20 Grad ist, was ja durchaus in Deutschland passieren kann, lässt sich das alles mit Ausrüstung ohne Gefahr für Leib und Leben gut managen. Und dann ist es so ein bisschen wie beim alpinen Klettern. So ab 7000 wird's dann ernst. Und so würde ich auch sagen, ab minus 20 Grad wird's richtig ernst. Da können auch kleine Fehler fiese langfristige Konsequenzen haben. Und das ist eine Einladung, also kein Fundamentalismus. Wir wissen, dass bei solchen Temperaturen das ganze öffentliche Leben ja ein bisschen langsamer läuft. Da sind nicht mehr so viele Autos unterwegs, die Straßenbahn und überall ist irgendwie, die Schulen haben vielleicht gar nicht mehr offen. Dann muss man auch nicht heroisch irgendwie ohne Rücksicht auf den eigenen Körper irgendwie aufs Rad sich schwingen. Aber vielleicht ist es eine Einladung, einfach mal unterwegs zu sein und wie gesagt, die Natur zu erleben, die anders ist, den eigenen Atem, alles, das ist ja auch ein tolles Körpererleben, dass man halt nicht jedes Jahr und nicht jeden Tag haben kann und frei nach dem Motto, man muss die Feste feiern, wenn sie fallen, dann würde ich sagen, ja, wenn es so kühl ist, das ist vielleicht auch mal der Termin für ein Micro-Adventure, für zu gucken, um auszuprobieren, ja, kann ich da noch Radfahren? Will ich da noch Radfahren? Macht mir das Spaß? Ja, nein.
Ich wollte dich jetzt am Schluss noch fragen, wie man jetzt, wie du Leute motivieren würdest, auch im Winter und bei Dunkelheit aufs Rad zu steigen. Aber da hast du jetzt eigentlich schon vorhin auch schon recht viel genannt. Außer dir brennt noch irgendwas auf der Seele, was du noch mitgeben willst. Vielleicht noch ein Tipp oder nochmal Motivation. Dann gerne jetzt.
Ich würde es halt von hinten auf. Ich würde es mir nicht nehmen lassen. So. Und ich würde auch. Und ich würde mich nicht quälen. Also wenn ich irgendwie ein bisschen mich präpariere und ein bisschen mache und dann nach 10 Minuten merke, wow, irgendwie, wow, der kalte Luft, irgendwie meine Lunge macht das nicht mit, ja, drehe ich halt um. So, und dann habe ich das rausgefunden und sage, mein persönliches Ende liegt bei so und so. Und dann kann ich das in 2 Jahren auch wieder probieren. Also ich sehe das Ganze als eine Einladung und ich sehe das als eine Spielart und nächtliches Radfahren mit guter Beleuchtung ist auch, das tunnelt auch das Bewusstsein im positiven Sinne, weil man, das Leben verengt sich auf den Lichtkegel und wir haben so oft im Leben ist so viel bunt und Flash und Ablenkung aller Orten und wenn ich dann über die Landstraße tucker und Geschwindigkeit wird anders wahrgenommen und sich wirklich das Leben auf den Lichtkegel konzentriert, das hat was Kontemplatives. Also ich würde es umgekehrt sagen, meinem Leben würde was fehlen, wenn ich das nicht ab und zu mache. Und die Technik ist mittlerweile so, dass das kein Himmelfahrtskommando mehr ist. Ich frage mich heute, ich bin dieses Jahr mal wieder Trondheim-Oslo mitgefahren, so ein Rennen durch die Midsommernacht in Norwegen über 540 Kilometer und wir sind das schon in den 90ern gefahren. Ich frage mich heute, wie wir das überlebt haben mit den Funzeln, die damals irgendwie Stand der Technik waren. Egal, wir haben es überlebt, toi toi toi. Und heute kann ich sagen, heute hat man volle Sicht die ganze Nacht. Und ja, da gibt's keinen Grund, nicht zu machen.
Schön, das war jetzt ja noch ein richtig philosophischer Abschluss. Vielen Dank dir, Gunnar, dass du dabei warst und dass wir ja so ein paar Tipps und Tricks von dir hören konnten und auch die Ausrüstung und Gadgets durchgesprochen haben. Und dann, man sieht dich eigentlich auf Berat oder wo kann man dich überall verfolgen?
Ah, im November halte ich wieder einen Vortrag in einem Fahrradladen in Baunatal zur Workpacking-Tour und über die üblichen Kanäle findet man mich. Aber am liebsten natürlich auf der Piste treffen, ist ja klar. Also Radpiste, ich bin nicht so ein Skifahrer.
Okay, gut, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke für die tollen Fragen und wünsche ich allen viel Spaß auf winterlichen, hellen, dunkeln und sonst wie hoffentlich nicht vereisten Fahrten.
Das wünsche ich euch natürlich auch. Schaut außerdem gerne auf der vd.com vorbei. Dort findet ihr Ausrüstung, die euch warm hält, trocken hält und gut sichtbar macht. Und jetzt fahrt vorsichtig, bleibt sichtbar und allzeit gute Fahrt.
Das war Inside Outdoor, der vd-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.